Spätestens wenn das Gallery Weekend in Berlin vor der Tür steht, dann wissen alle Kunstbegeisterten, es ist endlich Frühling. Mit welchen Highlights, Hidden Treasures und Neuentdeckungen die Berliner Kunstszene zwischen dem 2. und 4. Mai in ihre Räume lockt, wie man sich von Kunst umarmen lassen kann in diesem Jahr und warum es sich lohnt, sich unbedingt auch Zeit für die Off-Szene zu nehmen. All das besprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Mehr als 50 Galerien nehmen am Gallery Weekend teil. Da gibt es also ganz schön viel zu sehen in den Berliner Galerien. Elke Buhr und Sebastian Frenzel, das Leitungsduo des Monopolmagazins, sind schon voller Vorfreude und haben sich natürlich schon sehr intensiv mit dem Programm beschäftigt. Worauf sie sich freuen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Bei mehr als 50 Galerien kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Was steht denn auf eurer Watchlist?
Also ich glaube, ein totaler Höhepunkt wird auf jeden Fall Cyprien Gaillard bei der Galerie Sprüth Magers. Der zeigt dort einen neuen Film, der so super High-End-mäßig mit neuester Kameratechnik, 3D-Technologie gefilmt wurde und der wirklich so eine total psychedelische Seherfahrung wohl bieten wird. Inhaltlich geht es darum, dass er mit diesem super Equipment durch Deutschland gefahren ist und so verschiedene Denkmäler und Monumente gefilmt hat, eigentlich mit dem Blick von einem Franzosen oder von einem Nichtdeutschen auf seine Wahlheimat, mit diesem leichten Befremden und diesem Interesse an der Kulturgeschichte, an Denkmälern, wie die aber auch dann im öffentlichen Raum heute stehen, also in Fußgängerzonen oder auf öffentlichen Plätzen, um wieder aus so einem Moment von Verfall hereinkommt. Und wie quasi diese hohe, wichtige Kulturgeschichte mit den Niederungen des Alltages so kollidiert. Das fasziniert ihn total. Und er filmt dann zum Beispiel von der Nürnberger Stadtmauer aus. Wenn man da durch die alten Schießscharten guckt, dann sieht man Bordelle leuchten, diese Neon-Reklame der Bordelle. Oder er hat unterm Kölner Dom hat er die alten römischen Fundamente gefunden und da ist jetzt aber ein Parkhaus drin. Das ist so inhaltlich, was er da kollidieren lässt und technisch wird es halt, glaube ich, total brillant umgesetzt. Man steht da in dem Raum bei Sprüth Magers und die Bilder wölben sich so um einen herum und ziehen sich dann wieder hinaus und er hat selber gesagt, dass er findet, dass die 3D-Technologie bisher halt vor allem im Mainstream-Kino zum Einsatz kam und die psychedelischen Effekte eigentlich noch gar nicht richtig erforscht wurden. Und das holt er jetzt im Grunde nach. Und das war auch nur möglich durch Corona und dann durch diesen Streik der Drehbuchautoren in Hollywood, von dem man ja auch gehört hat, weil in dem Moment quasi relativ wenig gedreht wurde in Hollywood, konnte er sich diese Hightech-Kameras ausleihen, hat er noch ein bisschen rumgefriemelt und jetzt werden wir das Ergebnis beim Gallery Weekend bestaunen können.
Ich habe gerade, also wenn das ist ja dann auf Bildschirm und ich habe aber gerade so eine Virtual Reality Brille vor Augen, das ist aber dann schon, dass man dann eher mit den ganzen Leuten zusammen im Raum ist und die dann auch sieht dabei, oder?
Das genau, ist schon die Idee. Es geht genau mal darum, dass man nicht diese Brillen aufhat, sondern dass man das wirklich als so physische, räumliche Erfahrung, diese Bilder erleben kann.
Umso mehr spannend auch die Reaktion der anderen zu sehen wahrscheinlich.
Ja, und dann habe ich vielleicht noch einen kunsthistorischen Tipp eher, das wäre Frank Auerbach. Der in Berlin geboren wurde, Anfang der 30er Jahre, dann mit einem Kindertransport nach England kam. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet und in England wurde er dann ein weltberühmter Maler, bekannt vor allem für so wahnsinnig eindringliche Porträtmalerei. Und in Deutschland war er eigentlich nie so ganz bekannt und anerkannt. Und die Galerie Michael Werner holt es jetzt im Grunde nach und wird die erste posthume Ausstellung von Frank Auerbach zeigen in Berlin. Er ist im vergangenen Jahr gestorben und das ist auch die erste Ausstellung in seiner Heimatstadt überhaupt. Also ich glaube, das wird auch ein totaler Höhepunkt.
Elke, und bei dir?
Ja, ich gucke mir sogar auch noch Sachen an. Nein, also ich freue mich total. Es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Programm vom Gallery Weekend dieses Mal. Und was mich total interessiert, ist Mariana Simnet. Das ist ja so eine Videokünstlerin, die wir auch bei Monopol schon häufiger mal hatten, auch mal als ganz tolle Covergeschichte. Und die hat einen neuen Film über den Mythos von Leda und dem Schwan. Das ist ein Mythos, wo Zeus irgendwie kommt und die arme Leda vergewaltigt. Und sie dreht das dann aber um und wird dann selber zum Schwan. Und dann wird das so eine Empowerment-Masturbationsgeschichte. Also da bin ich total drauf gespannt, wie die das macht, weil die auch immer technologisch wirklich ganz weit vorne ist. Und was ich toll finde, sie macht zum ersten Mal Ölmalerei. Also wer schon mal Aquarelle von ihr gesehen hat, weiß, dass die ganz, ganz, ganz schön sind. Und jetzt malt sie auch in Öl. Und da bin ich wirklich gespannt, was das wird. Und was ich auch toll finde, Lena Henke ist eine sehr, sehr interessante Bildhauerin. Und die hat eine große Ausstellung bei Thomas Schulte. Und Thomas Schulte hat so ein schönes Fenster. Also das ist so ein ganz, ganz hoher Raum. Und da macht sie irgendwas mit Pferdefüßen und so. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen.
Das heißt, es ist für eigentlich alle was dabei, diejenigen, die so ein bisschen auch, weiß ich nicht, 20. Jahrhundert und dann Anfang 21. und aktuelle Kunst sehen möchten, haben also Glück beim Gallery Weekend. Ich höre schon so ein bisschen raus, ihr seid auf jeden Fall schon sehr vorbereitet natürlich und wisst ganz genau, wo ihr hin wollt, aber so die allgemeine Stimmung eher treiben lassen oder wirklich konkret sich überlegen, wo man hin will?
Also beides. Ich mache mir immer erst einen Plan und dann funktioniert der überhaupt nicht, weil ich dann doch wieder irgendwo hängen bleibe, weil es dann doch länger dauert, als ich denke, und weil ich dann doch mich wieder ablenken lasse. Also ich glaube, die beste Strategie ist, sich zu überlegen, was man auf jeden Fall sehen wird. Dann fährt man dahin, dann guckt man sich um und sagt, okay, jetzt kann ich ja noch kurz bei der Galerie XY vorbeigehen, und dann hat man die auch noch mit erwischt.
Mein Plan ist auf jeden Fall, mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist ja in Berlin eh immer geboten. Und wenn die BVG jetzt auch noch streikt und so, umso besser. Aber das Tolle am Gallery Weekend ist ja auch wirklich, dass damit der Berliner Winter endgültig endet. Das Frühjahr beginnt. Und das sind immer total schöne Tage. Und dann trifft man hier und da immer jemanden, der einem erzählt, ja, warst du schon da, warst du schon da? Und dann kann man halt einfach perfekt mit dem Fahrrad weiterfahren. Ja, zur Vorbereitung. Wir haben ja in unserer Monopolausgabe 4 Spaziergänge sortiert nach Stadtteilen. Also da kann man sich geografisch dann ganz gut orientieren und sagen, ich fange im Westen in Charlottenburg an, fahre dann zur Potsdamer Straße, dann weiter nach Mitte und dann noch durch Kreuzberg oder wie einem das auch gerade passt.
Und es ist ja ein Wochenende, man muss ja nicht alles an einem Tag schaffen. Und dann sind die Ausstellungen ja auch noch länger geöffnet. Also im Grunde, wenn man es an dem Wochenende nicht schafft, dann hat man ja noch ein bisschen Zeit, sich das dann auch noch dann im Monat danach anzuschauen. Elke, du hast dich im Vorfeld mit einer Künstlerin getroffen, die sich besonders lang und intensiv auf ihre erste Ausstellung im Hamburger Bahnhof vorbereitet hat. Das ist wirklich eine sehr große, die tschechische Künstlerin Klára Hosnedlová aus Uherské Hradiště. Im Hamburger Bahnhof zeigt sie Embrace. Was erwartet uns?
Ich finde das so toll, wie du das aussprechen kannst, diesen tschechischen Namen. Also ja, Klára Hosnedlová, ganz, ganz toll. Das ist eine Rieseninstallation. Das ist das erste Mal, dass es diese Chanel-Commission gibt in Berlin im Hamburger Bahnhof, die jetzt diese Mega-Installation in der großen Halle unterstützen. Das ist so ambitioniert, wie man kennt das aus der Tate Modern. Die haben das auch immer. Und ich finde es faszinierend, dass Berlin das jetzt hat. Und die erste Ausgabe ist wirklich ganz toll geworden. Also das sind so große Skulpturen, so Installationen aus so Filz, also wie Stoffe, aber die sehen so ganz ländlich aus. Also man weiß gar nicht, sind das vielleicht sogar Felsen, aber sie sind so ganz weich. Deswegen heißt es auch Embrace, weil es einen umarmen soll. Und auf diesen großen alienartigen Installationen sind dann noch so Malereien angebracht, die aber keine Malereien sind, weil die sind gestickt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, also mit so einem ganz dünnen Faden. Sie schafft das wirklich, so naturalistische Bilder da so reinzusticken. Dann gibt es noch so wie so Pfützen am Boden, und dann gibt es noch so Wandarbeiten. Also das ist eine ganz, ganz faszinierende Installation, von der man auch nicht so eindeutig sagen kann, was das genau bedeutet. Aber es gibt noch einen richtig coolen Sound dazu, der so zwischen Techno und tschechischer Volksmusik abwechselt. Und ja, ich freue mich da total drauf.
Raum und Material spielen da also eine wirklich zentrale Rolle. Es sind auch sehr natürliche Materialien, mit der sie arbeitet, die voller Erinnerungen und auch Assoziationen sind. Welche Geschichten erzählen sie?
Sie hat mir das eigentlich ganz biografisch erklärt. Können wir sie kurz mal hören?
I grew up on a very small village surrounded just nature, but it wasn't as romantic as it maybe could be for someone, because on the other hand, that village was also on another side of this village were also a lot of factories where most of my family members were working. And this is kind of melancholic thing that you still have next to such a beautiful landscape with a lot of freedom, but on the other hand you have a part where you are just crossing or going through of the big factories where it's very hard to work there, such a long shifts and night daily shifts for very very low money.
Und da sagt sie, sie ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das einerseits natürlich von der Natur umgeben war, aber auf der anderen Seite waren da auch ganz viele Fabriken. Also die Tschechoslowakei damals oder später auch die Tschechische Republik waren ja sehr industrialisiert und ihre Familie hat da auch wirklich Schichten gearbeitet in diesen Fabriken. Das heißt, dass die Romantik da auch so ein bisschen aufgebrochen war.
Ich bin selbst sehr, sehr viel in Tschechien unterwegs und finde immer wieder faszinierend dieses Nebeneinander und Miteinander von Industrie und dieser wirklich wahnsinnig schönen Landschaft, diese Brüche, die da auch immer wieder passieren. Industrie auf der einen Seite, auf der anderen aber auch eine wirklich lange kunsthandwerkliche Tradition, die das Land hat, Glasbläserei, Textil, Keramik. Klára Hosnedlová, du hast es schon gesagt, hat sich dem Sticken zugewendet. Wie sind diese kleinen Bilder, die da integriert sind in diesen großen Skulpturen entstanden?
Das hat sie mir auch gesagt.
I love this kind of work with the embroidery. I know that's the work which is just up to me, you know. Because for example with some very monumental sculpture you need more people for help. But this embroidery is still very intimate. And I can hold it by myself, which is for me also very relaxing time, you know. For example, I used to be on high school painter, and that was very stressing for me to stand against a big canvas and try to paint something, because I felt so much that this painting probably has to be good because it's an art, you know. Embroidery, I never had this kind of feeling that I am doing art.
Sie sagt, dass es für sie vor allen Dingen spannend ist, weil diese Arbeit ist wirklich was sie ganz alleine macht. Das ist ganz meditativ. Also wenn sie die großen Installationen macht, dann ist das natürlich eine kollektive Arbeit. Auch da muss sie mit anderen zusammenarbeiten. Sie hat auch ein großes Studio da in dem Ort, wo sie herkommt. Aber die Stickereien macht sie wirklich ganz alleine. Also früher hat sie das alleine in der Küche gemacht. Und sie hat gesagt, dass das für sie irgendwie einfacher war, sich darüber der Kunst zu nähern, weil sie, als sie in der Kunsthochschule war, wollte sie mal malen und dann stand sie vor diesen riesigen Leinwänden und dachte, mein Gott, jetzt muss ich ja Kunst machen. Und dann bei dieser Stickerei fühlt sich das für sie irgendwie nicht so an.
Mit ihrer Ausstellung Embrace möchte Klára Hosnedlová einen Raum schaffen, in dem die Melancholie durch organische Form, Wärme und intime Ecken umarmt wird, in denen sich die Besucherinnen und Besucher für einen Moment verstecken können, ohne sich zu verirren. So hat sie es im Gespräch mit dir beschrieben. Was meint sie damit genau? Du hast am Anfang schon so ein bisschen dieses wohlige Gefühl beschrieben, aber was für ein Effekt entsteht dabei vielleicht auch?
Sie wollte halt, dass die Leute sich richtig geborgen fühlen in diesem Raum.
Maybe bring there something what I wanted to bring, you know, when you are standing inside, that you feel that you are not in one big open space, but that you can hit yourself and you can feel a bit more safe and you don't feel so much the masculinity from that space I always had when I was standing in the hall. The element of the sound is also so important in this show because the space has beautiful echo, and also it's nice that when you enter to the museum you are already navigate through of the sound, mm-hmm. where you wanted to go, where you should go, where you can, as I said, where you can sit on the floor or where you can be hidden and just listening and feeling the atmosphere you will have from the space. Even you will, it's weird to say, but you maybe don't have to read so many texts about the show, mm-hmm. but you should be more catch from the atmosphere you will have from the hall than through of so many explanation what it exactly each piece.
Sie meint, dass dieser große Raum auf sie sehr, sehr männlich gewirkt hat, als sie da zum ersten Mal drin war. Und deswegen dachte sie, dass sie etwas machen muss, damit die Leute sich mehr zu Hause fühlen. Und sie sagt, der Sound ist auch sehr wichtig, weil man der einen schon so durch das Museum leitet. Und dann kann man sich irgendwo hinsetzen oder man kann sich einfach so ein bisschen verstecken und man kann sich geborgen fühlen und wird eigentlich von der Atmosphäre so abgeholt, ohne dass da viel erklärt werden muss.
Ein besonderes Highlight ist Embrace von Klára Hosnedlová im Hamburger Bahnhof. Parallel zum Gallery Weekend gibt es noch das Sellerie Weekend. Was hat es damit auf sich, Sebastian?
Ja, da sieht man eigentlich das ganze Spektrum des Gallery Weekends. Also ihr habt gerade über den Hamburger Bahnhof gesprochen. Die Haupthalle hat 2500 Quadratmeter, so Industriearchitektur, super monumental. Und natürlich auch eine Institution, die entsprechende Mittel hat. In dem Fall auch noch gefördert von Chanel, die da jetzt so groß einsteigen und jetzt jährlich quasi so eine Großinstallation realisieren können mit entsprechenden Mitteln auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, Berlin steht halt vor krassen Sparmaßnahmen und das betrifft halt vor allem die Off-Szene und die freie Szene. Und das Sellerie Weekend, um endlich mal deine Frage zu beantworten, das ist ja so ein etwas alberner Name, wobei ich immer gedacht habe, der ist jetzt auch schon so hängen geblieben bei mir, dass er vielleicht doch ganz gut ist. Auf jeden Fall, die bündeln das Programm der Off-Szene und der Projekträume. Alle, die quasi unterhalb des Galerienniveaus laufen, die auch weniger kommerziell arbeiten, die kommen da zusammen und zeigen ja quasi die Talente von übermorgen und so übersehene Positionen, nicht kommerzielle Arbeiten. Und das ist immer so total wertvoll und toll, wie die sich jetzt von den Sparmaßnahmen auch nicht niederdrücken lassen, sondern sagen, ja, jetzt erst recht und wir heben trotzdem ein tolles Programm aus den Angeln. Da waren in den vergangenen Jahren immer so 150 Projekträume dabei. Also da sieht man mal, was Berlin auch so hat und kann. Und diese vielgerühmte Off-Szene in Berlin, die kann man ja gar nicht genug fördern. Also da sollte man auf jeden Fall hingehen. Da ist die Stimmung immer super und das wird bestimmt auch ganz toll.
Das sagen Sebastian Frenzel und Elke Buhr vom Monopol Magazin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch euch beiden.
Gerne.
Gerne.
Zum 21. Mal findet in diesem Jahr das Gallery Weekend in Berlin statt. Vom 2. bis 4. Mai können BesucherInnen auf Entdeckungsreise durch die Berliner Galerien gehen und das kostenlos. Was es zu entdecken gibt und warum der Gründungsgedanke Gemeinschaft und Kooperation heute immer noch genauso gilt, darüber spreche ich mit Antonia Ruder. Sie leitet das Gallery Weekend. Hallo Antonia.
Hallo, freue mich da zu sein.
Bei dir laufen alle Fäden zusammen. Mehr als 50 Galerien nehmen in diesem Jahr teil. Wie behältst du da den Überblick?
Ja, das geht erstaunlich gut. Wir haben ja ein bisschen Vorlaufzeit und können uns eben länger darauf vorbereiten. Und dann gibt es ja eben auch die Cluster, in die die Galerien so ein bisschen fallen und in die man auch mal mitdenkt. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es klingt mehr, als es ist.
Mhm. Die Cluster, damit meinst du die Bezirke oder da, wo eben mehrere Galerien zusammen an einem Ort sind und man da gut von A nach B kommt?
Ich meine eigentlich die Bezirke, war da, wo die meisten Galerien eben angesiedelt sind. So wie wir es eben auch in unserer Map, die dann ausgedruckt zum Gallery Weekend vorliegen wird, haben. Aber eben auch in der digitalen Navigation auf unserer Homepage kann man das ja sehr gut sehen. Und das sind eben 5 Cluster oder Stadtteile, in die sich das aufgliedert. Und daran kann man sich gut hangeln.
Was ist das Besondere an der diesjährigen Ausgabe?
Es sind in diesem Jahr 52 teilnehmende Galerien, die an 61 Standorten eine sehr gelungene Mischung aus bereits etablierten und noch zu entdeckenden Positionen präsentieren. Es gibt auch einen neuen Galeriestandort, den die international operierende Galerie Pace und die Galerie Judin sich teilen, nämlich in einer ehemaligen Tankstelle aus den 50er Jahren in Schöneberg, wo einst das kleine Gross-Museum beheimatet war. Es ist ein sehr schöner Ort, der zum Gallery Weekend mit 4 Künstlerpositionen eröffnen wird. Und mit der Galerie Nome ist eine neue Galerie aufgenommen worden, mit einem sehr starken Fokus auf konzeptueller, politischer und queerer Kunst, die zum Gallery Weekend die spannende multimediale Position von Danielle Bradway Shirley zeigen wird. Und es wird auch im KDW eine Schaufensterausstellung geben, die schon eine Woche vor dem Gallery Weekend eröffnet und auch eine Woche länger noch laufen wird.
Der Gründungsgedanke, das habe ich am Anfang schon gesagt, des Gallery Weekends, der steht da so ein bisschen unter der Gemeinschaft, also gemeinsam für mehr Sichtbarkeit sorgen. Dieses Thema ist heute angesichts der politischen und gesellschaftlichen Weltlage dringender denn je, aktueller denn je. Das Gallery Weekend entstand so ein bisschen aus der Not heraus und hat sich über die Jahre hinweg zu einer Instanz entwickelt. Am Eröffnungsabend ist immer ordentlich was los. Vor welchen Herausforderungen würdest du sagen, steht die Szene, die Kunstszene, Galerienszene momentan in Berlin?
Die wirtschaftliche und die geopolitische Lage lassen natürlich den Kunstmarkt nicht unberührt. Und so verwundert es eigentlich kaum, dass im unlängst erschienenen Art Basel Art Market Report die Umsätze im Kunstmarkt auch rückläufig sind. Darum kommt natürlich dem Gallery Weekend auch ein stärkeres Gewicht zu als wirklich wichtigstes und verkaufsstärkstes Momentum im Jahr.
Ein großes Thema ist der Nachwuchs. Wie steht's um den?
Der Nachwuchs ist uns natürlich ein besonderes Anliegen. Wir haben 5 Galerien im Programm, die ein sehr spannendes Programm machen. Das sind in diesem Jahr Molitor mit der Position von Diane Severin Nguyen, die Galerie Heidi direkt daneben mit Benjamin Lallier, Schiefe Zähne auch in der Ecke Potsdamer Straße mit Fung Tien Phan, Noah Kling ein Stück weiter hinter, wenn man die Potsdamer Straße weiterfährt, mit Sebastian Jefford und Sweetwater auf der Leipziger Straße mit Megan Plunkett. Diese Galerien sind extrem wichtig für das Gallery Weekend, denn damals, als das Gallery Weekend gegründet wurde, 2005, waren auch alle Gründungsmitglieder in diesem Alter. Diese Galerien sind nicht älter als 7 Jahre. Die jüngste wurde vor 2,5 Jahren gegründet. Und die Gründungsmitglieder haben inzwischen internationale Dependancen und wachsen weiter. Und der Nachwuchs muss eben nachkommen mit auch sehr jungen Positionen, die es eben zu entdecken und aufzubauen gilt.
Beim Gallery Weekend geht es auf der einen Seite darum, mit SammlerInnen, KuratorInnen ins Gespräch zu kommen, auf der anderen Seite aber auch Menschen niedrigschwellig für Kunst zu begeistern, Kunst zugänglich zu machen. Reicht da eine bloße offene Tür?
Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass wir die Schwellenängste senken und die Leute in die Galerien einladen, die sonst möglicherweise auch gar nicht dahin finden würden. Das funktioniert ja schon mal sehr gut. Unser Anliegen in diesem Jahr war es auch, ein Rahmenprogramm zu bieten, das die Möglichkeit bietet, noch stärker einzusteigen in den Diskurs und in die künstlerische Praxis der gezeigten KünstlerInnen. Es wird eine Talkreihe geben in der Neuen Nationalgalerie, wo es jeweils 4 Talks Freitag, Samstag, Sonntag gibt. Findet man auch alles auf unserer Homepage. Das sind zum Teil Künstlergespräche, das sind eben aber auch weiterführende Fragestellungen zur Zukunft der Museen, zur Art, wie man Kunst unterstützen kann, Mäzenatentum und Ähnliches. Wir haben gerade den Gallery Weekend The Art Podcast gelauncht, der 4 Folgen vor dem Gallery Weekend präsentiert. Das heißt, in dieser Woche wird die 3. Folge schon erscheinen. Die ersten beiden Folgen waren mit Monica Bonvicini im Gespräch mit Enuma Okoro. Und die 2. Folge war Mariana Simnet im Gespräch mit der Monopol-Redakteurin Silke Hohmann. Und die 3. Folge wird dann in dieser Woche erscheinen.
Magst du schon verraten, wer dort sein wird, wer dort sprechen wird?
In dieser Woche wird Susanna Cebatul mit Silke Hohmann sprechen.
Das Programm steht, alle sind schon sehr, sehr gespannt. Ein bisschen mehr als eine Woche ist es noch hin. Worauf freust du dich?
Ja, also ich freue mich natürlich auf wirklich auch sehr viele neue Positionen zu sehen, aber auch bekannte Positionen. Ich finde diesem Jahr eine sehr gute Mischung aus beidem. Ich finde aber auch, dass es eine Ausgabe der wirklich starken Frauen ist. Wir haben zum einen Anne Imhoff, die bei der Galerie Buchholz eine Ausstellung zeigt, die als malerisches Pendant verstanden werden kann zu ihrer spektakulären Performance Doom, House of Hope, die letzten Monat in New York gezeigt wurde. Diese Ausstellung heißt Cold Hope. Das sind überlebensgroße Malereien, die Filmstills zur Grundlage haben aus Coming-of-Age-Filmen. Aber auch eine Soundarbeit wird zu hören sein. Es gibt Monica Bonvicini bei der Galerie Kapitän Petzl. Ebenfalls eine Reihe neuer Arbeiten, Lederskulpturen, Spiegelarbeiten, Wandskulpturen, aber auch ein Film, der in der Villa Massimo entstanden ist während ihres Aufenthaltes. Wir haben Sylvie Fleury mit Angela Bullock bei Medi Joacri, eine Kollaboration aus den 90ern, aber es werden auch neue Arbeiten von Sylvie Fleury präsentiert. Wir haben Nadja Tolokonnikova, ein Gründungsmitglied von Pussy Riot bei Nagel Traxler. die ihre Erfahrung in einer russischen Strafkolonie reflektiert nach ihrer Protestperformance 2012. Es wird auch eine Rekonstruktion ihrer Gefängniszelle zu sehen sein, aber eben auch Gefängnisbriefe, wo sie im Austausch war in dieser Zeit. Mariana Simnet ist bei Société zu sehen. Sie übersetzt antike Mythen in eine surreale Traumlandschaft mit einer Videoarbeit, aber auch Arbeiten auf Öl. Und eben Susanna Cepatur, schon erwähnt, sie wird im Podcast zu hören sein. Sie macht eine konzeptuelle Neuinterpretation des Pergamon-Altars, der ja, wie man weiß, das Pergamon-Museum ist mindestens bis 2027 geschlossen. Und sie rekonstruiert in Originalgröße 8 Meter dieses Altars und stellt damit Fragen nach kulturellem Erbe und politischen Aneignungsprozessen.
Also wirklich, wirklich sehr, sehr viel, was man dort entdecken kann. Vielen lieben Dank, Antonia Ruder, Leiterin des Gallery Weekends, für das Gespräch und die Einblicke.
Sehr gerne.
Wer jetzt schon Pläne schmieden will, der findet alle Infos zum Gallery Weekend auf der Website. Die verlinke ich euch natürlich nochmal im Online-Artikel zu dieser Folge. Und wer es vielleicht zeitlich nicht schafft oder dem ein Wochenende einfach zu kurz ist, um diese ganze Kunst auch zu sehen und zu verarbeiten, überhaupt nicht schlimm. Viele der Ausstellungen, die laufen dann noch ein bisschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern und Entdecken. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.